Hallo.
Ja, ich habe mich versteckt. Also Ostern hat ja auch etwas mit Finden und Entdecken und Wiederentdecken zu tun und wieder auftauchen. Er ist auch wieder aufgetaucht. Er ist auch nie weg gewesen. Guten Morgen, Bischof Christian Stäblein.
Oh wei. Guten Morgen, lieber Herr Wittgei.
Wenn ich jetzt aber sage, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, könnte es nach diesem Einstieg jetzt Verwechslungen geben. Deshalb, Herr Bischof, das machen wir gleich. Fangen Sie erst einmal an. Was schütteln Sie mit dem Kopf?
Herr Wittgei. Frohe Ostern wünsche ich Ihnen.
Frohe Ostern. Das wünsche ich Ihnen auch.
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Er ist auferstanden.
Der Herr ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja.
Halleluja.
Das ist unter vielen Gläubigen eine kleine Tradition geworden, das in so einem kurzen Wortwechsel zu sagen. Und ich finde es gut, dass man das auch nicht einfach so dahin sagt, sondern das nochmal sehr bewusst sagt, um sich zu vergewissern, was da wirklich Großartiges passiert ist, oder?
Ja, das ist der Satz des Tages und eigentlich auch der Satz des Lebens. Er ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Könnte man jeden Morgen mit beginnen, oder? Ja. Leben bleibt nicht tot und im Grab, Leben lebt, Gott ist das Leben.
Mit Ostern ist es bei mir so, so ein bisschen wie mit Kinofilmen, in denen Tiere vorkommen. Ich mag mir solche Filme mittlerweile nur dann erst anschauen, wenn ich vorher schon weiß, dass es ein Happy End gibt. Also wenn das Tier am Ende stirbt, werde ich mir diesen Film, wenn ich das vorher schon weiß, nicht anschauen. Wenn ich aber vorher schon weiß, dass das Tier am Ende überlebt, dann ertrage ich es auch, wenn es zwischendurch im Film, in der Mitte des Films mal ganz dramatisch wird und das Tier krank ist oder verletzt ist. Wenn ich doch weiß, es geht am Ende gut aus, dann ist das okay. Wenn ich also nicht schon vorher gewusst hätte, dass es nach dem Karfreitag positiv weitergeht, dann wäre das für mich ziemlich schwierig gewesen zu ertragen. Deshalb freue ich mich heute über das österliche Happy End.
Das ist, also abgesehen, dass ich mich da frage, welches Tier überlebt, ist das interessant, lieber Herr Wittke? Fast hätte ich gesagt, in dem Alter sind Sie schon, dass Sie nur noch Happy Ends wollen, verstehe ich. Aber ich fürchte, wir müssen noch eine Weile die Zerrissenheit der Welt aushalten. Das wage ich auch am Ostersonntag zu sagen.
Kein Happy End.
Das Gute ist nur, wir wissen schon, von wo wir her denken und fühlen und leben können, nämlich vom Wissen um das gute Ende, die Auferstehung. Nur, ich halte nichts davon, deshalb alles rosarot zu sehen oder zu reden. Nein. Die Spannung ist schon da und der Zweifel auch, ob denn wohl irgendetwas anders ist heute. Also Happy End, aber im tiefen Sinne nicht im Seichten.
Okay. Happy End. Und also, okay, also noch nicht so richtig Happy End. Also das dauert noch ein bisschen, schon aber schon
voll,
oder? Also
aber schon voll, aber die Zwischenzeit nicht übersehen, würde ich sagen.
Ostern ist schon ein spannendes Fest. Also wenn man nicht groß drüber nachdenkt, dann ist es ja einfach nur Jubel und fröhlich sein und Ostereier suchen. Aber wenn man nur ein bisschen tiefer reingeht in die Geschichte, dann ist das schon... Ich meine, irgendwie ja so das Mega-Ereignis, also gerade auch für die Menschen damals. Wir glauben heute aufgrund dieser Ereignisse, aber die Menschen damals, für die ist es ja völlig neu gewesen und die wussten das ja erstmal gar nicht einzuordnen. Also kann das wirklich passiert sein? Wie geht das eigentlich weiter? Für uns ist es heute alles viel entspannter, aber es könnte dadurch natürlich auch so ein bisschen seine Wirkung verlieren. Also nach dem Motto, ist das wirklich alles so gewesen? Naja, schon lange her. Schön für Jesus, dass er den Tod überwinden konnte. Aber ich und meine Liebsten, die werden halt sterben. Die kommen nicht wieder zurück. Also was habe ich davon, von dieser ganzen Osternummer? Also so kann man ja auch auf die Geschichte schauen.
So und noch viele andere. Also Sie überraschen mich aber doch, lieber Herr Wittke, und das gleich doppelt. Ja. Aber warum nicht? Ist ja Ostern. Also ich bin mir nicht sicher, ob man Ostern so steigern kann, wie Sie das denken, nach dem Motto, damals noch neu, heute schon vertraut. Das zu durchleben, zu glauben, zu erfahren, ist doch immer wieder das gleiche große Wunder. Der Herr ist auferstanden. Vielleicht hatten es die damals ja auch leichter, weil das ja sehr wohl in ihrem Glauben schon drin lag, dass, wie es im Ersten Testament heißt, dass Gott tötet und lebendig macht, dass er neu zum Leben weckt, dass er die ganze Schöpfung aus dem Nichts geschaffen hat und nun und so bestätigt, dass er eben der über Leben und Tod ist, während heute sind doch viele sehr weit weg von irgendwas zu glauben, was über das unmittelbar Materielle hinausgeht. Insofern entspannter weiß ich nicht. Und dann das andere, ja, wenn es keine Bedeutung hätte für Sie und die Ihren, Was sollte es dann? Das verstehe ich. Also was soll es dann? Eine große Hoffnung, weit über Sie und die Ihren hinaus, für diese Welt, für den Wert eines jeden Menschen, für die Unendlichkeit und Ewigkeit dieses Menschen. Und zwar schon jetzt, jetzt, jetzt. Nicht erst dann, dann auch, aber eben auch jetzt.
So, jetzt haben wir ja schon so viel über diese unerhörte Geschichte gesprochen, dass wir sie uns überhaupt erstmal anhören wollen, finde ich. Also ich gehe jetzt mal ungeprüft und unabgesprochen davon aus, dass Sie diese Auferstehungsgeschichte mit der Höhle und dem Stein und so weiter vorlesen werden als Bibelstelle heute. Korrekt? Liege ich richtig?
Korrekt. Sie liegen richtig. Da will ich jetzt am Ostersonntag auch nicht enttäuschen. Ich bin sehr dafür, dass wir die Ostergeschichte selbst hören. Wird ja öfter erzählt, also in den Evangelien. Ich lese heute die älteste Variante. Aus dem Markus-Evangelium. Das ist das älteste von den vier Evangelien, die wir haben, das älteste.
Merken für Wer wird Millionär?
Ja, hat ja auch einen so schönen Schluss, also überraschend behaupte ich mal, aber hören wir Markus-Evangelium, 16. Kapitel. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinauszugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab. Am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging, und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagte niemand etwas, denn sie fürchteten sich.
Das ist ja schon, also es ist
super, oder?
Das also ist super Geschichte. Besser könnte man die sich nicht, jetzt muss ich, besser könnte man die sich nicht ausdenken.
Nix, Herr Wittke.
Nix von wegen ausdenken. Ja. Ne? Aber das, also es, aber es ist natürlich schon eine
Hammer.
Ja, eine unglaubliche Geschichte, die man kaum glauben kann, und viele ja auch tatsächlich nicht glauben, weil sie sagen so, okay, nee, das, also.
Naja, und wird ja in der Geschichte gleich miterzählt. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt mal dieses Ende der Geschichte angucken, was wahrscheinlich sogar mal das Ende, also später haben dann Leute noch ein zweites Ende an dieses Markus-Evangelium dran geschrieben, aber vermutlich war das hier mal, möglicherweise war das das Ende des ganzen Evangeliums, und sie entsetzten sich, also sozusagen. Da ist ja das ganze Entsetzen über das, dass das nun alles ganz anders ist, als wir uns das immer gedacht haben mit dem Leben und mit dem Tod. Und dann wollen die da hinkommen und wollen nochmal sozusagen den Leichnam ölen, balsamieren, wollen das machen, was man für Tote tun kann, dass man dem Körper nochmal wohltut. Ja, und
die wollen
und
so trauern.
Und zack, ja, genau, die wollen trauern. Und dann sitzt da dieser Engel oder Bote oder wie auch immer im langen weißen Gewand und sagt: Entsetzt euch nicht, er ist nicht hier, er ist da, wie er mal zu euch gesagt hat. Das ist vorher im Markus-Evangelium, dass er gesagt hat: Ich werde vor euch hergehen in Galiläa. Und da ist er jetzt. Das ist eine so, genau wie Sie sagen, das ganze Entsetzen darüber, dass das Leben irgendwie total anders ist, als wir gedacht haben, und dass das mit dem Tod auch nochmal anders ist, als wir immer so denken. Da steht da schon mit drin. Unglaublich
eigentlich. Und das meinte ich vorhin, als ich sagte, dass es für die Menschen damals, es war eben entsetzlich. Sie hatten Angst, und heute entsetzt sich doch niemand mehr über die Geschichte. Heute hat doch niemand mehr Angst vor dieser Geschichte, sondern im Gegenteil sagt: Ja, also entweder ich glaube das jetzt oder ich glaube das vielleicht auch eher nicht, aber selbst wenn ich das glaube, ja, das ist eine schöne Geschichte, so und so. Aber damals ist es dieses umgetrieben sein durch das, was da passiert ist. Das finde ich so, so beeindruckend.
Jetzt verstehe ich nochmal, was Sie meinen. Und trotzdem würde ich sagen, aber das Risiko, dass wir die Geschichte verbiedern, also so ein bisschen klein machen und auf Auferstehung ist so wie ein schönes Lächeln morgens
am
Tag.
Das finde ich total schade.
Wie eine neue Knospe auf der Blume oder so. Ja, gibt ja so diese ganzen Vergleiche. Die stimmen ja irgendwie auch. Wenn wir dann als nächstes fragen, wie soll das denn irgendwie in unserem Leben dann wieder sichtbar werden, dann ist man man ja froh über die kleinen und kleinsten Zeichen, in denen so die richtige Richtung des Lebens wieder vorkommt. Aber man muss natürlich immer wahnsinnig aufpassen, dass man dieses unglaublich große Geschehen, was da drin steckt, dass man das nicht so klein und bieder macht und sagt, ja, das ist so wie so eine kleine Wiese voller das Gänseblümchen meine ich, ne? Mal. Ne? Er liebt mich nicht, er steht auf, er steht nicht auf oder so. Also,
das
so,
meine ich.
So ist die Nummer nicht. Also deswegen sind ja schon die ersten Frauen übrigens, wollen wir noch mal festhalten, also die Frauen sind die ersten am Grab. Ich betone das ja hier immer mal wieder, weil das ja so etwas ist, was wir in der Geschichte des Christentums lange übersehen haben, auf dumme und törichte Weise übersehen, welche tragende Rolle eben die Frauen bei der Verkündigung und in der Bibel spielen. Und das wollen wir mal festhalten hier. So, das gehört auch mit zu der Geschichte.
Ja, also das meine ich eben damit, nicht? Also dass ja ein bis danach nicht wieder vorgekommenes eben Ereignis offenbar gewesen ist, wenn man davon ausgeht, das ist eben so gewesen, dann ist es eben dieses Ereignis, was einen ja wirklich umtreiben kann, was einem Angst machen kann, was einen entsetzen kann, was einen völlig verwirren kann. Ja. Und diese Verwirrung, diese positive Verwirrung, die spüre ich eben heute nicht mehr. Und das finde ich irgendwie schade, weil das ist eine Verwirrung, also die nehme ich, mag ich gerne irgendwie mitnehmen. Merke aber auch selbst bei mir, wenn ich jetzt mit Ihnen intensiv darüber spreche, dann komme ich da rein. Aber wenn ich das nicht wenn ich da nicht aktiv reingehe oder das aktiv versuche, mir vorzustellen und da reinzufühlen, dann kann das auch so durchlaufen und ich finde mich auf der grünen Wiese zwischen den Gänseblümchen wieder und suche Ostereier
einfach. Na klar, es ist ja auch so eine Botschaft, die eben ganz schwer einfach mal so im Leben wiederzufinden ist. Und das im Gegenteil. Das Leben, so wie wir es erleben, spricht ja nun dagegen. Ich würde mal sagen, die Mortalitätsrate liegt dann doch bei 100% uns Menschen, also oder bei annähernd 100%, wenn wir jetzt auf Jesus gucken, als den Ersten der Auferstandenen. Aber natürlich.
Was macht das für mich jetzt für mein Leben, weil meine Liebsten und ich selbst, also ich bin irgendwann...
Na klar. Das verstehe ich gut. Das geht mir ja nicht anders an der Stelle. Und umso wichtiger würde ich jetzt mal sagen, dass man es zusammen begeht, dass man auch gemeinsam da reingeht und dass man sich all die anderen Ostergespräche auch gönnt. Also weil das bedeutet ja auch über das Leben zu reden, so wie wir es eben erfahren und was das dann wieder heißt, dass es doch am Ende anders ist, als wir uns so denken. Und ich meine, Grabpflege ist auch für uns etwas ungeheuer Wichtiges und Museumswacht und alle diese Dinge. Und dann festzustellen, Gott dreht es aber um. Und zwar ist die Reihenfolge eine andere. Es geht vom Tod zum Leben. Es geht eben nicht, unser ganzes Leben geht ja immer vom Leben in den Tod. Ist das. Das ist so der Jahreslauf. Ne? Jetzt blüht es auf und Ende des Jahres verdorrt es dann alles wieder. Und dann geht es halt nächstes Jahr von vorne los. Immer vom Leben zum Tod. Der ewige Kreislauf. Nein, hier ist andersrum. Der Kreislauf ist durchbrochen. Und Gott kommt vom Tod zum Leben. Und damit gibt er auch uns in unseren ja doch oft sehr mühsamen Kreisläufen und man will manchmal auch nicht mehr. Immer ist die Richtung eine andere bei Gott.
Wie können wir das übertragen? Also geht es nur über die kleinen Zeichen, die Sie schon angesprochen haben, oder ist es etwas, also geht es hier immer um den finalen Tod? Oder geht es um das auch kleine tägliche Sterben? Und Sie sagten vorhin einmal, das ist eigentlich ja wie jeden Morgen, auch wieder jeden Morgen auferstehen. Kinder haben manchmal Angst einzuschlafen, weil es für sie das Gefühl ist, ich weiß nicht, ob ich wieder aufwache.
Ja. Und ich würde das auch nicht klein machen. Das ist ja kein kleiner Tod, auch der soziale Tod, von dem wir früher öfter gesprochen haben, dass Menschen einfach in unserer Gesellschaft am Ende total einsam für sich im Grunde sich schon wie nicht mehr im Leben fühlen. Das ist ja dann in dem Moment, wo es ist, alles andere als klein. Ich würde das sowieso nicht gegeneinander ausspielen. Wir haben sowohl, das Zeichen uns mehr als ein Zeichen. Es ist in dem Moment, wo wir da hineingehen und das erfahren, ist es ja ein Aufbrechen dieses Lebens in dem Moment jetzt. Und dann mögen das von außen betrachtet kleine Zeichen sein, dass man sagt, oh, jetzt durch dieses Lied bin ich irgendwie mit hineingekommen in die belebende Botschaft von Ostern und der Auferstehung oder durch diesen Blumenstrauß, weil wir jetzt über diese kleinen Dinge geredet haben. Aber in dem Moment, wo das geschieht, ist das ja die ganze Welt, die sich dann nochmal aufschließt. Und dann ist das alles andere als klein. Und genauso würde ich das aber auch wiederum im Großen sehen. Es ist auch nichts, was sich jetzt nur auf diese Art von, ich sag mal, eher individuellen Zusammenhängen reduzieren würde, sondern das gilt im Großen ganz genauso, wenn eine Weltgeschichte mit einem Mal anders verläuft, wenn sich Frieden da einstellt, wo wir nicht mehr damit gerechnet haben, wenn Vergebung tatsächlich, und die kann ja dann ganz, ganz an einer Stelle anfangen und dabei riesig wachsen, wenn die auf einmal eine Sache umdreht, wenn einer anfängt zu verzichten an diesem Punkt, weil er weiß, ich habe das ganze Leben doch schon. Und dann verkehrt sich die Geschichte, von der wir dachten, naja, ist ja klar, jetzt geht's wieder nur in die Eskalation und dann noch eins drauf und noch eins drauf und noch eins drauf und am Ende liegen alle auf dem Boden und plötzlich dreht sich das um und am Ende sind alle am Tanzen. Das ist im Kleinen und im Großen die Geschichte von Ostern.
Jetzt habe ich heute schon so das ein oder andere Mal vom Happy End gesprochen und dass alles nochmal gut wird. Aber für so viele Menschen ist heute immer noch, ich mag mal sagen, Karfreitag. Also ein Tag des Leidens und lässt sich nicht nur ein Tag des Leides und des Leidens, sondern Wochen und Monate und manchmal sogar Jahre, die hinter ihnen liegen. Gerade für diese Menschen wichtig, dass wir jetzt zu einer österlichen Fürbitte kommen.
Gott, wir danken dir, das Fest des Lebens feiern wir, das Fest, das du nicht im Tod lässt. Wir bitten dich für alle, für die das Leben nur noch aushalten ist, halte du mit ihnen aus und stärke den Blick zum Leben. Gott, wir danken dir, das Fest der Vergebung feiern wir, dass du versöhnst und nicht unversöhnt und zerrissen zurücklässt. Wir bitten dich für alle, für die das Leben nur noch verlorener Streit ist, vergeblich. Halte du mit aus und stärke das Ohr für gute Worte. Gott, wir danken dir, das Fest der Hoffnung und der Zuversicht feiern wir, dass das Ende gut ist, die Aussicht keine Angst macht. Wir bitten dich für alle, für die das Leben nur noch Furcht und Angst ist. Halte du mit aus, tröste und öffne den Blick für dein Licht. Wir sind das Gott, die mit dem Tod, der Vergeblichkeit und der Angst. Wir sind das auch. Bleibe bei uns, tröste die Sterbenden, erwarte sie bei dir und nimm die Angst, weil du das Leben bist.
Amen. Den Vergleich von Licht und Sonnenlicht, das auf einen strahlt, das dann so wirkt wie ein natürlicher Segen. Also diesen Vergleich, den habe ich ja schon häufiger mal gebracht. Aber ich finde, heute passt er einfach ganz besonders gut, wenn Sie vielleicht im Dunkeln heute Morgen in die Kirche gegangen sind, an einem Ostergottesdienst in der Früh teilgenommen haben. Dann ist doch dieser Moment, wenn die ersten Sonnenstrahlen durch die Kirchenfenster scheinen, immer ein ganz besonderer. Da kommt das Licht Gottes, der Segen Gottes ganz direkt in den Raum und in ihren Blick.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Also diese Frühgottesdienste mit Sonnenaufgang zu Ostern, das sind doch schon immer ganz, ganz besondere, oder? Und was, Herr Bischof, was darf für Sie bei so einem Osterfrühstück auf gar keinen Fall auf dem Ostertisch fehlen? Was gehört auf jeden Fall dazu?
Die Frage ist jetzt nicht ernst, oder?
Eier
sollten nicht fehlen,
finde ich. Okay.
Das ist ziemlich klassisch, oder? Also ja, eben. Dürfen jetzt auch Schokoeier sein, da bin ich, aber echte Eier auch.
Jetzt nochmal was Unklassisches. Was gehört für Sie so auf jeden Fall dazu, wo Sie sagen, also bei mir wäre es Rosinenbrot oder so ein Rosinenzopf.
Rosinenbrot.
Irgendwas mit Rosinen.
Rosinenzopf. Ja, irgendwie. Ja, ein Zopf ist auf jeden Fall super. Ein Glas Orangensaft. Sollen wir uns jetzt mal ein bisschen das Frühstück ausmalen?
Lecker.
Vielleicht auch ein Croissant. Wissen Sie, was ich an Croissants so schön finde? Na? Das ist ja so Blätterteig, der so ganz dünn gemacht worden ist und dann immer und immer wieder so ein bisschen, also im Grunde wie so ein ganz kleiner Baumkuchen, ne? Also nur schon mal am Morgen und dann nicht so lange abgehangen und so. Also, aber Eier. Also, ich bin schon fürs Klassische.
Und beim Croissant dann auch noch so ein bisschen Marmelade drauf schmieren oder einfach nur so?
Frühstück.
Ja, Frühstück.
Osterfrühstück.
Super.
Genießen Sie's.
Frohe Ostern.
Frohe Ostern.
Ja. Einen schönen Ostersonntag.
Aber hallo. Eben.